Hallo, Herr Tenhagen.
Grüße Sie, hallo.
2008 war es vor allem die geplatzte Immobilienblase, die das Finanzsystem zum Kollaps gebracht hat. Wenn Ökonomen heute von einer bevorstehenden Krise sprechen, welche Risikofaktoren werden dabei genannt?
Wenn die heute von einer Krise sprechen, dann reden sie über Welthandel, das heißt über Herrn Trump, der alle möglichen Handelsabkommen kündigt und einen Handelskrieg mit China angefangen hat und den mit Europa haben wir gerade soeben noch mal vermieden. Wir reden über den Nahen Osten und über die Frage, was mit dem Iran ist und wie sich das da weitergestaltet. Wir reden über die russisch-europäischen Verhältnisse und wir reden nicht zuletzt natürlich auch über die Frage, was in Italien eigentlich passiert mit der neuen Regierung, die Haushaltspolitik jedenfalls anders sieht, als der Rest Europas das gerne hätte.
Sie haben jetzt einige politische Dimensionen angesprochen. Sie haben den Iran, den Nahen Osten angesprochen, aber zu guter Letzt auch Italien. Was dabei auffällt, ist, dass es vor allem politische Entwicklungen sind, die zu einer Finanzkrise führen könnten. Zumindest sagen das die Ökonomen. Früher war es so, dass es Spekulationsblasen aus der Finanzwelt heraus waren, die die Finanzwelt dann zu Teilen ins Wanken gebracht hat. Inwieweit könnte das eine neue Qualität von einer Finanzmarktkrise darstellen?
Naja, also der Punkt ist, es ist immer das Zusammenspiel von Politik und möglichen Blasen, das solche Probleme macht. Also wenn man jetzt die Finanzkrise 2007 oder 2008 mal anschaut, eigentlich ist das ja schon 2006, 2007 in den USA losgegangen, dann lag dem zugrunde eine andere Überlegung. Dem lag nämlich zugrunde die Überlegung, dass man in den USA gesagt hat, also eigentlich soll jeder ein Haus haben können und es wurde sehr forciert, dass Menschen Immobilienkredite aufnehmen können, auch Leute mit wenig Einkommen. Und da stand auch der Staat dahinter, der das meinte, dass das vernünftig wäre. Und dann hatte man gleichzeitig einen quasi nicht mehr regulierten Finanzmarkt, in dem dann dafür gesorgt wurde, dass Menschen, die möglichst viele von diesen Krediten an auch Leute, die nicht kreditwürdig waren, verkauft haben, dass die dabei reich werden konnten. Und auf die Art und Weise, und wenn man diese Papiere dann auch noch geschickt verpackt hat, zusammengepackt hat, hat man die Finanzkrise sozusagen von unten darauf aufgebaut. Solche Modelle kann man an anderer Stelle auch haben. Wir haben in Europa zum Beispiel über die letzten Jahre sehr, sehr niedrige Zinsen gehabt, was die Europäische Zentralbank versucht hat zu erzwingen, dass die Zinsen niedrig sind, um die Finanzkrise und die Schuldenkrise in Europa besser handhabbar zu machen. Eigentlich sollte damit Zeit gekauft werden, dass die Regierungen sozusagen ihre Haushalte ein Stück weit in Ordnung bringen. Und das haben sie in sehr unterschiedlichem Maße gemacht in den vergangenen Jahren. Und wenn jetzt die Zinsen aus welchen Gründen auch immer wieder steigen, sind natürlich die Regierungen, die das nicht gemacht haben, die stehen vor großen Problemen. Und weil wir alle ja miteinander europäische Ökonomie betreiben, also da funktionieren die Grenzen ja auch nicht mehr, werden dann die anderen womöglich auch Probleme haben.
Sie haben jetzt die innenpolitische Lage in den USA angesprochen, die quasi vor 2008, vor 2007 Bestand hatte und das Finanzsystem dann dort gefährdet hat. Wenn wir jetzt nach Europa blicken, wo momentan der italienische Haushalt auf europäischer Bühne für Besorgnis sorgt, wie sehr, denken Sie, gefährdet denn der italienische Haushaltsplan die Finanzlage?
Also der italienische Haushaltsplan per se gefährdet die Finanzlage nicht. Das ist zwar möglicherweise Unfug, was die Italiener da machen und vor allen Dingen, und nicht so sehr auf der Ausgabenseite, sondern auf der Einnahmenseite. Es wird halt wesentlich mehr Geld ausgegeben für Dinge, die vielleicht sogar vernünftig sind, aber man bemüht sich nicht, die Einnahmen dafür zu erzielen, sondern schraubt einfach die Neuverschuldung nach oben und das ist Unfug. Aber wenn man das jetzt mal außen vor lässt, dann geht es vor allen Dingen darum, wenn Absprachen, die man miteinander trifft, wenn die nicht mehr ernst genommen werden und wenn die Akteure auf dem Finanzmarkt den Eindruck kriegen, dass die Absprachen, die die Staaten miteinander getroffen haben, dass die nicht mehr ernst genommen werden, dann lädt das zum Spekulieren ein und zum Spekulieren gegen diejenigen, die sich mit den Absprachen, die das nicht mehr vernünftig auf die Reihe kriegen. Und da liegen die Risiken eines solchen Verhaltens der italienischen Regierung, dass das zum Spekulieren gegen Europa oder gegen europäische Strukturen einlädt, wenn man den Eindruck bekommt, dass die Europäer sich nicht einigen können. Und wir haben ja eine Reihe von Punkten, wo die Europäer sich nicht so richtig einig sind. Nicht nur Italien, wir haben den Brexit, der bevorsteht, wo es auch noch keine Einigung gibt. Und von daher kann man da auch ein bisschen nervöser sein.
Also wir reden vor allem über politische Unstimmigkeiten, die zu krisenhaften Ereignissen führen könnten. Was glauben Sie denn, welche politischen Möglichkeiten gibt es denn dann noch, wenn es auf politischer Ebene Ebene schon zu Unstimmigkeiten gekommen ist, solche Krisen einzudämmen?
Das Wichtigste, was man machen kann, ist tatsächlich miteinander reden, sich einigen und an dieser gemeinsamen Politik dann auch festzuhalten, egal was dann da passiert. Herr Draghi hat das eigentlich sehr, sehr schön vorexerziert. Er hat damals gesagt, die Europäische Zentralbank werde tun, was es braucht, den Euro zu retten, whatever it takes. Also egal, was ihr hier macht, liebe Spekulanten, am Ende werden wir uns durchsetzen. Und wenn dieser Eindruck entsteht, dann macht das Spekulieren gegen Europa oder gegen europäische Strukturen natürlich deutlich weniger Spaß und geht dann im Zweifel auch nach hinten los, was dann bedeutet, dass diejenigen, die da spekuliert haben, Geld verlieren.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige, die die EZB für ihre Nullzinspolitik kritisieren, die dann sagen, das wäre das einzige Werkzeug gewesen, um eine Finanzkrise dann, nachdem sie entstanden ist, auch wieder in den Griff zu bekommen. Die EZB habe aber damit ihr letztes Werkzeug am Ende schon verspielt. Wie stehen Sie zu dieser Kritik?
Also das Erste, was ich mal sagen würde, wir hätten die niedrigen Zinsen in den letzten Jahren in Deutschland nicht gebraucht. Aber wenn man sich nicht auf eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik verständigen kann, und da gab es ja auch in Deutschland genug Menschen, die das nicht gerne wollten, dann ist man auf die EZB nochmal besonders angewiesen. Ich erinnere mich, dass es einen französischen Präsidenten gibt, der seit 2 Jahren sozusagen von einem Fuß auf den anderen tritt und vor der Tür des deutschen Parlamentes und der Bundesregierung steht und sagt, wir müssen da in Europa politisch was dran drehen, damit wir zu einer gemeinsameren Wirtschafts- und Finanzpolitik kommen. Und in den vergangenen 2 Jahren haben wir uns mit Leitern von irgendwelchen Bundesbehörden und unterausgelasteten Parteivorsitzenden aus Süddeutschland und ähnlichen Dingen beschäftigt, aber nicht mit den wirklichen Problemen Europas.
Jetzt gibt es weltweit große Veränderungen in der politischen Landschaft. Lässt sich absehen, welchen Einfluss das zukünftig auf die Finanzstabilität haben wird?
Natürlich ist es so, je mehr Unbekannte man in so einer Gleichung drin hat, desto mehr Risiken entstehen durch diese Unbekannten. Wie groß oder wie klein die jeweils sind, weiß man nicht. Und ob sie sich gegenseitig ausgleichen, weiß man eben auch nicht so ganz genau. Das ist schwierig zu beobachten. Was man einfach tun kann, in dem Bereich, wo man selber tätig ist, also wir Europäer hier in Europa, versuchen unser Haus in Ordnung zu halten und uns darum zu kümmern, dass das besser funktioniert. Und dann kann man sicher sagen, dass man mit der italienischen Regierung ein ernstes Wort darüber reden muss. Andererseits, 2015 waren die Flüchtlinge mal bei uns. Und dann waren wir froh, dass es wieder aufgehört hat. Und dann haben wir den Italienern wieder das Flüchtlingsproblem alleine überlassen. Und sozusagen, da hat sich ja keiner drum gekümmert und niemand hat gesagt, wir nehmen diese Flüchtlinge hier auf, sondern man hat das wieder Italien überlassen und jetzt überlässt man Spanien und wir wollen uns darum nicht weiter kümmern. Und hinterher wundert man sich, dass solche Länder dann auch mit merkwürdigen politischen Konstellationen auf diese Art von Problemen reagieren.
Ob Europa wirklich vor der nächsten Finanzkrise steht, wie einige Ökonomen behaupten, das habe ich Hermann Josef Tenhagen gefragt. Er ist Chefredakteur von Finanztipp. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Tenhagen.
Gerne.